Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 16. April 2024. Es ist Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt in bester Raceweek-Stimmung euer Redakteur
Lars Wiechert. Moin Moin.
Lars, was steht an?
Jo, für mich steht relativ kurzfristig der Ironman 73 Valencia an. Komplett neues Rennen im Programm Ironmans. Und ja, dadurch, dass es relativ kurzfristig ist, weiß ich gar nicht, wie in Shape ich da bin. Aber,
du siehst gut aus.
vielen Dank. Danke. Aber ich bin sehr gespannt. Bin einmal selber zum Wettkampf da und auch so zum bisschen Bericht erstatten. Es sind ja schon einige deutsche Athleten da vor Ort. Allen voran bei den Männern, denke ich, mit Jan Strattmann, jemand, der da auf jeden Fall ums Podium mitkämpfen kann. Aber wer eventuell da auch schon auf die Startliste geguckt hat, wird sehen, dass ich glaube, es sind knapp 90 Männer, die da am Start sind. Und bei den Frauen weiß ich gar nicht genau, wie viele es da sind. Aber ich glaube, insgesamt sind es auch schon wieder über 120 Profiathleten, die da auf die Strecke gehen werden. Kann man nur hoffen, dass es ein faires Rennen ist. Aber dadurch, dass es ja vom Radkurs nur eine Runde ist, ist es jetzt so, dass da dann hoffentlich nicht komplett gedraftet wird oder auf jeden Fall die Langsameren nicht nochmal in den Genuss kommen, den Schnelleren irgendwie das Hinterrad zu nehmen. Von daher glaube ich schon, ist das ein faires Rennen. Sieht auf jeden Fall auch so ein bisschen anspruchsvoller aus vom Kurs her. Bin sehr gespannt.
Wir haben ja immer diese Diskussion schon seit Jahren der Vergleichbarkeit von Age-Group und Profirennen, wenn jetzt irgendwie ein Age-Grupper in die Top 10 kommt. Aber wie ist so deine Attitüde? Wie schätzt du dich da ein, wenn 120 Profis insgesamt an den Start gehen? Top 50 auf Overall.
Top 50 overall, ja, das wäre natürlich was. Ich würde sagen, beim Schwimmen muss ich mir da gar keine Gedanken machen, da werde ich mich weiter hinten einsortieren, aber wenn ich dann eventuell schaffe, den Sam Long in Valencia zu gestalten, dass ich da irgendwie beim Rad wirklich auch gut drauf drücke, ich denke, mit den Top-Top-Leuten werde ich da nicht mithalten, auch wenn eventuell die Wattwerte vielleicht dementsprechend sind oder man da eventuell ähnliche Wattwerte hat, so haben da die Profis doch meistens nochmal irgendwie eine bessere Sitzposition als man selber. Von daher glaube ich schon, dass da auch nochmal ein paar Minuten Unterschied sein werden. Aber man könnte natürlich auch mal einen deutschen Profi fragen, ob man da die Wattwerte oder die Daten vom Fahrradfahren auf jeden Fall mal vergleichen kann. Wo ich denke, ich auch einen kürzeren ziehen werde, ist beim Laufen. Ich habe einfach zu wenig Laufumfänge und auch selbst wenn ich größere Laufumfänge hätte, glaube ich, würden mir da ein Teil der Profis auf jeden Fall weglaufen, wenn ich mir so die Laufleistung von denen angucke, die so in mindestens so in die Top 5, Top 10 reinlaufen, ist das schon beeindruckend.
Ja, wir können ja mal kurz Werbung in eigener Sache machen. Dich und mich und unsere Kollegin Anna kann man ja auch verfolgen bei unseren Vorbereitungen, weil das große Ziel ist ja die Langdistanz. Bei dir gar nicht mehr so lange hin, Ironman Hamburg. Wir haben jetzt Mitte April, es sind draußen frische morgens 3 Grad und noch 6 Wochen ungefähr, ja?
Ja, ich glaube, wenn das Wochenende jetzt vorbei ist, sind es nur noch 6 Wochen. Also es ist wirklich schon gefühlt sehr früh im Jahr, wenn ich mir so meine anderen Jahre angucke, bis auf in dem einen Jahr, wo ich dann auf Mallorca auch mit dem 73-Rennen gestartet bin, bin ich schon wesentlich später immer erst reingekommen. Oder auch die Langdistanz generell war später. In dem Jahr, wo ich meine erste Langdistanz gemacht habe, wäre es ja, glaube ich, auch irgendwie Anfang Juni gewesen oder so im 2021. Und dann wurde es ja aufgrund Corona noch weiter nach hinten verschoben, was mir damals sehr entgegenkam. Aber es ist schon ein sehr komisches Gefühl, wenn man jetzt so die aktuellen klimatischen Bedingungen draußen noch mitbekommt. Man war noch nicht einmal im Freiwasser oder ich war noch nicht einmal im Freiwasser. Und wenn ich mir dann überlege, 6 Wochen ist schon nicht mehr viel. Es ist fast nur noch eine Hand, an der ich das alles abzählen kann. Annas berühmtes Maßband aus dem vergangenen Jahr wäre schon deutlich runtergeschnitten. So ein bisschen langsam kommt das Kribbeln auf jeden Fall.
Ja. Anna, du hast sie erwähnt, startet in Rot am 7.7. Ich bin einen Tag vorher dran in Lappland beim Laponia-Triathlon am 6.7. Und über das, wie es uns ergeht, berichten wir einmal im Monat immer so eine halbe, dreiviertel Stunde in einem Sonderformat auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider. Das nennt sich da Going Long. Da kann man uns drei verfolgen bis zu den Rennen und sicher auch drüber hinaus. Du hast ja auch noch mehr vor. Ich glaube, Anna und mir wird es ein Langdistanz-One-Shot bleiben in diesem Jahr. Und von daher wird uns das noch ein bisschen verfolgen und auch ihr könnt es verfolgen da draußen.
So ist es. Interessante Einblicke, wie es uns im Training ergeht, Höhen und Tiefen. Und ja, mal schauen, was ich vom Wochenende dann mitbringe.
Ja, sehr schön. Das große Thema dieser Woche ist natürlich der Rückblick auf das Wochenende. Das zweite Rennen der T100 Triathlon World Tour hat stattgefunden in Singapur, in der Hitze Singapurs. Und darüber werden wir gleich reden. Vorher machen wir aber einen Moment Werbung. Diese Folge wird euch wieder einmal präsentiert von Pillar Performance. Ihr wisst das inzwischen, Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen und die Produkte helfen bei verschiedenen Funktionen des Körpers, wie zum Beispiel bei der Erholung, bei der Funktion des Immunsystems, bei der Energiebereitstellung und bei der Bekämpfung von Entzündungen. Ganz einfach gesagt handelt es sich da um Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukte, die euch helfen, sicher an die Startlinie zu kommen und dann die Ziellinie zu erreichen, damit ihr euch immer bestens fühlt, immer wieder aufs Neue. Eines der Produkte ist da beispielsweise das Triple Magnesium. Viele Profis wie Frederik Funk und Jan Frodeno, die haben damit ihre Schlaf- und Erholungswerte, wie sie sagen, messbar verbessert. Ob man das nun auf der WUP, auf der Garmin-Uhr oder wie auch immer misst, da gibt es zum Beispiel diese Metrik der Herzfrequenzvariabilität. Relativ kompliziert zu verstehen, wenn man sich erstmal rantraut. Wir kennen das natürlich seit Jahren. Das ist die Unregelmäßigkeit der Herzschlagabfolge. Und da gibt es einen HRV-Papst, kann man fast sagen. Ja, Dr. Dan Plus, ein erfahrener Triathlon-Trainer und einstmals der erfolgreichste oder schnellste Age-Grupper beim Ironman Hawaii.
Sogar immer noch.
Immer noch, ja. Der sagt, ja, das hat alles Hand und Fuß durch die besonders wirksame Dosis von Magnesiumglycinat. Das ist erstmal ein chemischer Begriff, aber das Ganze ist so verpackt, dass es auch noch schmeckt. Und zwar zum Beispiel in der Ananas-Kokosnuss-Variante oder in der Beeren-Variante. Man schüttelt sich das einfach auf in einem Shaker, trinkt das 30 Minuten vorm Schlafengehen und dann schläft man so gut wie Frederik Funk und Jan Frodeno. Ja, wer das Ganze mal ausprobieren möchte, der geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAC für 15% Rabatt auf die erste Bestellung. TRIMAC mit großem T und großem M. Und das gibt 15% Rabatt. Und damit ihr das auch wiederfindet und jetzt nicht irgendwo nach einem Kuli suchen müsst, ihr findet das Ganze auch in den Shownotes. Ja, gut geschlafen haben sollte man, wenn man am Wochenende die T100 Triathlon World Tour, die Singapur T100 verfolgen wollte. Aus der gleichnamigen Stadt Singapur.
Ja, ging jeweils früh los, eigentlich ganz angenehm, mit so einem Rennen in den Tag zu starten.
Schön war ja, dass es am Sonntag eine Stunde später losging als am Samstag.
Ja, das stimmt. Konnte man am Sonntag auf jeden Fall ausschlafen. Einmal um 8 und einmal um 9 war der Start. Würde ich mal sagen, gehen wir fast in der Reihenfolge durch, wie es auch vonstatten ging, dass wir mit den Frauen zuerst starten. Vielleicht, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, vielleicht auch das spannende Rennen auf jeden Fall bis zum Schluss.
Ohne die beiden großen gesetzten Deutschen, ohne Anne Haug und ohne Laura Philipp. Anne Haug habe ich übermorgen das Vergnügen. Kurzer Spoiler.
Genau, Laura Philipp hatte ja schon von vornherein gesagt, dass sie die ersten beiden Rennen auslassen wird mit Miami und Singapur, die jetzt beide waren. Und dann erst zum dritten Rennen in San Francisco starten wird. Und Anne Haug hatte ja schon eigentlich mit Miami und Singapur geplant, musste aber eben immer noch krankheitsbedingt, verletzungsbedingt absagen oder noch nicht am Start stehen. Und somit waren die beiden vermeintlich besten Deutschen oder die beiden deutschen Athletinnen, die halt fest im Vertrag der T100-Serie sind, nicht mit dabei.
Das gibt die Chance auf Wildcards.
Das gibt die Chance auf Wildcards. Bei den Frauen wesentlich mehr Wildcards verteilt worden als bei den Männern, dadurch, dass da noch einige andere im Vorhinein abgesagt haben. Nur nicht kurzfristig, das werden wir dann bei den Männern nochmal mitbekommen, wie es da ist. Aber letztendlich alle Frauen, die dann für das Rennen vorgesehen waren, waren auch da, inklusive der Wildcards. Und mit Anne Reichmann war eben eine deutsche Athletin mit am Start, die das Rennen aus Singapur auch als Wildcard-Athletin schon aus dem vergangenen Jahr kannte.
Ja, Anne Reischmann, eine erfahrene 70-3-Athletin, die auf der Strecke sich, glaube ich, pudelwohl fühlt. So weit sind wir ja nicht entfernt mit den T-Bahn 100 von der 70-3-Distanz, von der Mitteldistanz. Ja, für alle, die es immer noch nicht auf die Reihe kriegen, T-Bahn 100 steht für 100 Kilometer, aufgeteilt in 2 Kilometer Schwimmen, 80 Rad und 18 Laufen. Also eine, ja, vor allen Dingen beim Laufen eine Distanz, die sich schwer einordnen lässt, wo man immer hochrechnen muss auf den Halbmarathon oder runter auf die 10 Kilometer oder so. Das ist noch so ein bisschen sperrig, aber wir gewöhnen uns auch da langsam an Zeiten, die am Ende da stehen. Und
wenn wir mit der Deutschen anfangen, Anne Reischmann, nach vergangenem Jahr, wo sie selbst gesagt hat, dass sie da einige Fehler gemacht hat und definitiv diese Fehler vermeiden wollte. Björn Geßmann, der Coach von Power & Pace, sagt ja auch immer, Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart. So ist sie dieses Jahr auch da mit rangegangen und man kann sagen, mit dem sechsten Platz, den sie da am Ende eingefahren hat, kann sie ja mehr als zufrieden sein. Ich glaube, wenn alles richtig, richtig gut gelaufen wäre, hätte es vielleicht sogar in die Top 5 kommen können. Jetzt einfach mal so rein auf die Ergebnisse geguckt oder auf die Einzelzeiten. Ich glaube, das weiß sie auch selber, dass da beim Schwimmen einfach noch ein zu großer Abstand ist, um da eventuell noch weiter nach vorne zu kommen. Wobei es jetzt nicht bedeutet oder so, dass sie sich da irgendwie unwohl fühlt oder so. Ich glaube, ich hatte mit ihr da auch Kontakt, dass sie gesagt hat, dass sie beim Schwimmen auf jeden Fall insgesamt auch Spaß hat, aber der Abstand nach vorne ist halt immer noch so ein bisschen groß.
Also 6 Minuten auf 2 Kilometern, das ist schon ein Brett. Ne? Ich meine, das haben wir bei beiden Rennen gesehen, auch bei den Männern dann, wo dann aber einer, der beim Schwimmen nun wirklich komplett den Anschluss verloren hat, am Ende Zweiter geworden ist, aber da kommen wir später zu. Ja, wie entscheidend ist das Schwimmen bei einem solchen Format, wo weniger Athleten auf der Strecke sind, wo man davon ausgehen kann, dass wegen der Überschaubarkeit des Feldes das Radfahren auch relativ sicher und vor allen Dingen relativ fair abläuft? 6 Minuten, also bleiben 6 Minuten, ja?
6 Minuten bleiben 6 Minuten. Ich glaube, oder so wie es jetzt wirkte, ist es auf jeden Fall 6 Minuten in Singapur, ist weniger als 6 Minuten eventuell in San Francisco, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber bei irgendeinem Rennen, wo es nicht unbedingt so harte äußere Bedingungen sind. Man hat es auch einfach wieder gesehen. Insgesamt bei den Frauen gab es jetzt 3 Did Not Finish, wobei man auch sagen muss, Imogen Simmons, die Schweizerin, die jetzt als 17. ins Ziel gekommen ist, damit quasi Letztplatzierte war, hat auch richtig Mühe gehabt bei den 18 Kilometern und ist da gerade noch so ins Ziel gekommen, würde ich mal sagen. Und ich glaube, da ist es schon so, dass wenn man halt diesen Abstand hat, sind diese 6 Minuten natürlich erstmal so ein absolutes Brett. Aber mit der richtigen Cooling-Strategie, mit der richtigen Pacing-Strategie, gerade wenn es so ein kleines Feld ist, wo ja jede Athletin dann doch irgendwie möglichst weit nach vorne kommen will, muss man da vielleicht so ein bisschen mehr auf seine eigenen Karten gucken. Und das hat Anne Reischmann hervorragend gemacht. Also mit der 4. schnellsten Radzeit und der 5. schnellsten Laufzeit ist sie da halt einfach wirklich noch vom 19. Platz bis auf den 6. Platz nach vorne gelaufen. Und das funktioniert, glaube ich, einfach unter so harten Bedingungen, wenn man gut mit denen zurechtkommt. Wenn es eventuell 10 Grad kälter ist, das Wasser vielleicht noch kälter als nur als 10 Grad weniger, glaube ich, hat man da dann gleich nochmal ein ganz anderes Rennen, weil einfach die Athletinnen anders damit umgehen können.
Ja, also wir haben anders als bei World Triathlon in den Kurzdistanzen das Windschattenverbot. Und was man sagen kann, ist, dass die Radzeiten deutlich enger zusammenliegen im Verhältnis auf die Gesamtzeit. Also die Gesamtradzeit liegt ja bei über 2 Stunden. Die Schwimmzeit im Bereich zwischen 26 und 33 Minuten, also ungefähr Faktor 4. Da gibt es beim Schwimmen eben eine große Spreizung von 7 Minuten. Du hast es erwähnt, das Wasser 31 Grad, ja, also ganz knapp unter der Marke, dass das Schwimmen entweder hätte verkürzt oder bei noch einem Grad mehr sogar hätte ausfallen müssen. Wenn wir das mal vergleichen, Freibadtemperatur in Deutschland liegt immer so bei 23 Grad. 31 Grad ist echt ein Brett und das kann natürlich dann auch dem einen besser schmecken als dem anderen. Und ja, Anne Reischmann, 19. nach dem Schwimmen. Hinter ihr noch, ich glaube, das war die Schwedin Anna Bergsten, nochmal eine Minute 12 zurück. Also das ist schon eine enorme Spreizung bei einem Weltklassefeld, trotz vieler Wildcards und so. Aber danach ist es dann deutlich kompakter und homogener. Vor allen Dingen beim Radfahren und beim Laufen ist es natürlich dann unter solchen Hitzebedingungen, dass man da auch mal schnell komplett platzen kann und dann einfach sich einen großen Rückstand einhandelt. Aber diese Rückstände beim Schwimmen in einem solchen Feld, das ist schon enorm. Da geht es ja, ich meine, wir reden über 26 versus 33 Minuten. Das ist ein ganz gewaltiger Leistungsunterschied von...
Das auf jeden Fall, das ist enorm. Also schnellste Schwimmzeit wieder Lucy Charles Barclay mit Lucy Buckingham zusammen vorne rausgekommen. Als dritte Athletin auch noch ziemlich mit an den Fersen die Neuseeländerin Rebecca Clark. Wobei Rebecca Clark schon häufig schnell schwimmt, aber dann beim Radfahren und Laufen nicht mit den anderen Weltklasseathletinnen ganz mithalten kann. So war es auch diesmal, dass sie da einfach als Dritte aus dem Wasser gekommen ist und dann beim Fahrradfahren doch im Verhältnis zu Lucy Charles Barclay, die schnellste Radzeit hatte, gut 12 Minuten verloren hat. Spannend zu sehen war auf jeden Fall, dass Lucy Buckingham, die bei der ersten Station in Miami noch auch beim Fahrradfahren mit dran geblieben ist und da dann von ihrem Ehemann, glaube ich, aus dem Rennen genommen wurde, weil sie einfach körperlich nicht ganz auf der Höhe war, hat diesmal versucht, ihre Karten beim Fahrradfahren zu spielen. Also sie hat da auch Lucy Charles Barclay wirklich richtig Paroli geboten, musste dann in Führung liegend erstmal mit Oberschenkelkrämpfen ein bisschen Druck rausnehmen und Lucy Charles wieder an sich vorbeiziehen lassen. Hat aber einfach gezeigt, dass sie da schon so die Rolle annimmt und auch selber sich bewusst war. So ähnlich würde ich sagen wie Lucy Charles Barclay, die schon wahrscheinlich immer noch nicht ganz auf der Laufform ist, die sie haben könnte oder die sie eventuell schon mal hatte. Dadurch, dass der Trainingseinstieg oder der Laufumfang auch insgesamt niedriger ist, war für beide klar, dass sie einfach möglichst viel Abstand auf die Verfolgerin haben müssen, damit es nach hinten hin passt. Und das sah auf jeden Fall bei Lucy Charles so aus, dass sie da eben wirklich richtig aufs Gaspedal gedrückt hat, um einen guten Abstand auf die Verfolgerin und wahrscheinlich auch so im Hinterkopf auf Ashley Gentle zu haben. Also ja, schien auf jeden Fall so. Letztendlich hat es ja auch funktioniert, mit 5,5 Minuten Vorsprung auf Ashley Gentle auf die Laufstrecke gegangen. Ja. Und dann kommt Ashley Gentle. Also man muss ja auch sagen, wenn man sich die Zeiten anguckt, ich meine, Lucy Charles Barclay ist jetzt auch nicht schlecht gelaufen. Also sie hat die drittschnellste Laufzeit mit einer 1,16.
Da haben wir wieder die 7 Minuten Unterschied, die wir beim Schwimmen schon hatten, beim Schwimmen zwischen der ersten und der letzten. Hier ist es 7 Minuten zwischen der Siegerin und der zweiten.
So ist es.
Also da waren noch welche dazwischen. Also Lucy Charles Barclay hat jetzt die drittschnellste Laufzeit. Da war noch Emilia Watkinson dazwischen, die auf Platz 4 vorgelaufen ist. Schon krass, ne?
Also, das ist schon krass, gerade unter den Bedingungen. Man muss sich echt die Bedingungen da vorstellen. Alle Athleten haben ja auch gesagt, dass es der Horror war, da zu laufen. Also fast wahrscheinlich wie irgendwie in so einem Dampfbad. So kann man sich es ja ungefähr vorstellen. Und beim Überholvorgang von Ashley Gentle gegenüber Lucy Charles Barclay hat man einfach den enormen Geschwindigkeitsunterschied gesehen. Also
ja, nicht nur den Geschwindigkeitsunterschied, sondern auch so den Unterschied in Körperspannung. Also man hatte einfach das Gefühl, auch eine Lucy Charles Barclay sah am Anfang toll aus, wie sie gelaufen ist, aber man hatte das Gefühl, dass Ashley Gentle auch darum so dominierend war, weil sie einfach diese Bedingungen gar nicht an sich hat rangelassen. Die ist einfach ihren Stiefel durchgelaufen, wo man gesehen hat, alle anderen leiden. Bei ihr hat man es so ein bisschen im Gesicht gesehen, aber so diese Lauf-Performance, die war einfach toll anzugucken und zeigt sich dann eben auch in diesem gewaltigen Unterschied gegenüber allen anderen.
Ja. Das stimmt. Ist enorm. Also sie ist ja jetzt nicht nur irgendwie gegenüber Lucy Charles Barclay 7 Minuten schneller, sondern eigentlich gegenüber des gesamten Feldes. Emilia Watkinson, mit einer 1,12, ist aber immer noch 3 Minuten langsamer. Also das ist auch immer noch eine richtige Wucht. Zwischenzeitlich, als ich das Rennen gesehen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, ob Ashley Gentle da auf dem Fahrrad eventuell zu wenig investiert, weil es dann doch so war, dass der Vorsprung immer weiter angewachsen ist von Lucy Charles Barclay. Und wer sich da eventuell so ein bisschen an das Rennen im vergangenen Jahr, damals hießen noch Asian Open, erinnert, war es einfach so, dass Ashley Gentle da auf dem Rad schon richtig Druck gemacht hat und dort die schnellste Zeit hatte auf dem Fahrrad. Und dann war es aber so, dass sie beim Laufen nicht ganz die Zeit erreicht hat, die sie jetzt hatte. Oder andersrum gesagt, sie hatte nicht die schnellste Zeit im vergangenen Jahr. Da waren Chelsea Sedaro und Anne Haug schneller als sie. Hatte aber einfach den Vorteil, dass sie auf dem Fahrrad schon ordentlich Druck gemacht hat. Dieses Jahr wirkt es so, als ob sie sich da beim Fahrradfahren ein bisschen zurückhält. Aber auch ihrer Stärke, so wie du sagst, wahrscheinlich bewusst ist, dass sie da unter den Bedingungen einfach richtig schnell laufen kann. Aber wer sich das einmal anguckt im Vergleich letztes Jahr und dieses Jahr, sieht einfach, dass in diesem Jahr knapp 2 Minuten langsamer gelaufen wurde auf dem gleichen Kurs. Mhm. Natürlich sind so Zeitenvergleiche immer so ein bisschen schwieriger, aber beim Männer- und beim Frauenrennen in diesem Jahr waren die Zeiten jeweils langsamer als im vergangenen, ohne dass jetzt irgendwie gefühlt groß andere Windbedingungen oder so herrschten. Also Bedingungen, die quasi die Leistung direkt beeinflussen. Da würde ich schon sagen, dass dieses Jahr einfach aufgrund dieser Hitze, die nochmal einen Ticken mehr war oder drückender war, einfach da auch nochmal so ein bisschen langsamere Performance abgeliefert werden konnte. Mhm,
mh. Wenn wir uns das Gesamtbild mal anschauen von Ashley Gentle, 6. Schwimmzeit, 6. Radzeit. Die erste Wechselzeit war die schnellste zusammen mit Anne Reischmann auf die Sekunde genau und die zweite Wechselzeit war auch nicht so schlecht, aber dann eben dieser überragende zweite Lauf. So ein 6. Platz in den Teildisziplinen, das ist ja schon, da ist man nur noch Ende ersten Drittels dabei, ja, aber das ist, glaube ich, sowas, was wir gerade lernen bei so einem Format über diese Distanz, bei einem so kleinen Starterfeld, kann eben eine überragende Disziplin, wenn es die Disziplin Laufen ist, auch ganz erheblich zum Ergebnis beitragen.
Enorm. Also ich glaube schon, wenn du Schwimmen und Fahrradfahren halbwegs, sag ich mal, so unter den Top 5 bis 6 irgendwie mitfahren kannst und da gut dabei bleibst und dann so einen richtigen Peak noch raus hast, wie Ashley Gentle mit ihrem Lauf, dann kannst du einfach das Feld von hinten aufrollen. Bei den Männern kommen wir ja gleich noch dazu. Hier auf jeden Fall sehr interessant beim gesamten Ranking, wenn man sich das so anguckt, ist, dass einfach die schnellsten Läuferinnen am Ende auch vorne waren. Mhm. Also es ist nicht so, dass irgendwie jemand oder eine Athletin hinten im Feld dann auf einmal noch ganz schnell läuft und dann da wirklich nochmal enorm viele Plätze gut macht. Es ist so, dass sie eher alle weiter vorne waren und es dann noch geschafft haben. Also Emilia Watkinson war jetzt so die einzige Athletin, die noch einen enormen Sprung gemacht hat. Alle anderen waren halt schon vorher so ein bisschen mit dabei, aber es sieht einfach so aus, Ashley Gentle, die schnellste Laufzeit, Lucy Charles, drittschnellste, Els Wieser, und das finde ich ist mit die größte Überraschung des ganzen Wochenendes. Die Niederländerin dritte auf dem Podium, eigentlich ja schon eher eine Langdistanzathletin, würde ich sagen, als irgendwie Richtung Mitteldistanz, macht aber hier auch den viertschnellsten Lauf und Emilia Watkinson eben mit dem zweitschnellsten. Und man sieht dann einfach, wenn man zwar vorne performt, so wie Lucy Buckingham mit Platz 2 beim Schwimmen, ja eigentlich gleich auf mit Lucy Charles, Platz 2 oder mit der zweitschnellsten Radzeit, nur knapp 20 Sekunden langsamer als Lucy Charles, aber dann beim Laufen nicht das zeigen kann, was vielleicht drin ist oder nur das zeigen kann, was wirklich funktioniert, wird dann einfach durchgereicht und dann ist man mit der 13. Laufzeit auf einmal nur noch auf Platz 5, obwohl man mit gut 5,5 oder 5 Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke gegangen ist.
Ja, ja. 3 prominente Dropouts haben wir. India Lee, hochgehandelt nach dem Auftaktrennen in Miami. Ja, da war auf einmal Schluss auf dem Rad.
Genau, India Lee hatte mit einem Infekt zu kämpfen im Vorhinein, hatte das Gefühl, dass sie schon starten kann, aber ich würde mal sagen, unter den Bedingungen ist dann schon so, wenn da 2-3% bei der Weltspitze fehlen, dann funktioniert es einfach nicht. Und ja, so richtig an ihre Form von Miami konnte sie halt nie anknüpfen. Und wie fast alle Athletinnen und Athleten schreiben, die irgendwie aussteigen, ja, es ist extrem hart auszusteigen, aber am Ende wahrscheinlich so im Gesamtverlauf, wenn man sich gerade die T100-Serie anguckt, die richtige Entscheidung. Wird natürlich so ein bisschen die Frage, wie kann man sowas verkraften? Mhm. Ich glaube, bei so einem Ausstieg, wenn es halt wirklich so ist, dass man nicht ganz so die Leistungsfähigkeit hat aufgrund eines Infekts, der schon vorher so in einem steckte, kann man es besser verkraften, als wenn eventuell da irgendwelche andere Gründe mit hinzufügen. Aber in der Liga, genau, hochgehandelt, ausgestiegen. Chelsea Sodero eigentlich auch ziemlich hoch gehandelt, nachdem sie letztes Jahr bei den Asian Open Dritte wurde, hatte ja eigentlich auch so bis jetzt ein ganz gutes Frühjahr, kann man sagen. Also ist ja jetzt nicht das erste Rennen von ihr gewesen, sondern sie hat ja schon 3 Rennen Intos mit einem Tauranga Half, den 70-3 in Tasmanien und Ironman New Zealand, wovon sie zweimal ganz oben und einmal Zweite wurde. Ja, ist so ein bisschen die Frage, aber da war es auch so, dass es sich so ein bisschen abgezeichnet hat, hatte ich so den Eindruck, dass sie da nicht ganz das zeigen kann, was sie zeigen möchte, und dann ist ja auch beim Fahrradfahren relativ früh ausgestiegen.
Ja, ich glaube, das ist einfach das Risiko bei dieser Hitze, dass es einen mal komplett zerlegt und dann ist es vielleicht besser rauszugehen, als am Ende da mit 3 Punkten oder so rauszukommen und sich lieber auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren.
Ja, wobei das würde ich gar nicht ganz unterschreiben.
Also okay, okay. Wir kommen gleich nochmal auf die Punkte, ne? Wenn wir mal so aufs Gesamtranking schauen.
Genau,
ne?
Ich glaube, das könnte dann ganz am Ende echt interessant werden. Und dritte Aussteigerin war Marjolaine Pierre, die Französin. Hatte nur auf Social Media geschrieben, dass sie halt schon beim Schwimmen ziemliche Probleme hatte, dass dann ziemlich gehaue war, sie ihre Uhr verloren hat und dann einfach sich so unwohl gefühlt hat, dass sie gesagt hat, dass sie den Wettkampf nicht weitermachen will oder aussteigt, weil sie sich da einfach nicht am Platz richtig fühlt.
Ich bin gerade am Überlegen, können wir sie als Titelverteidigerin bezeichnen? Denn sie hat ja im letzten Jahr auf Ibiza gewonnen, und zwar nicht die European Open, sondern die World Triathlon Long Distance World Championship. Am Tag danach, da war sie ganz oben, und wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ist ja die T100 Triathlon World Tour das Format, was diese Einzelweltmeisterschaft ablöst, und von daher, ja, die Titelverteidigerin mit einem DNF.
so könnte man es eventuell sehen.
Daran sieht man, wie prominent dieses DNF-Feld ist, ja, die amtierende Weltmeisterin, die vorletzte Ironman-Weltmeisterin und die Siegerin des Auftaktrenns. Dreimal DNF, ja, 0 Punkte.
0 Punkte, ja. Und wenn wir da so ein bisschen Richtung Punkte gehen, gerade bei den Frauen, ich glaube, dass es eventuell aktuell so aussieht, dass ein Ausstieg manchmal besser ist, als weiterzumachen. Wenn wir jetzt, glaube ich, Richtung Ende der Saison gucken, könnte es wahrscheinlich eventuell dahin kommen, dass so ein Ausstieg sich dann bitter bezahlt macht. Gerade wenn einem als Athletin oder als Athlet die Rennen dann nach hinten hin ausgehen, also der Druck wächst ja für jede Athletin oder Athlet, der da einen Vertrag hat. Mhm. Sie müssen ja die bestimmte Anzahl von Rennen erfüllen.
6 Stück.
6 Stück.
Inklusive des großen Finales, das immer noch nicht verkündet ist, wann und wo es stattfinden soll. Es gibt nach wie vor die Gerüchte, die da auf den Mittleren Osten Ende November schließen lassen. Nochmal zur Einordnung, die Athleten haben die Verpflichtung, 5 Rennen plus das Grand Final zu machen, das große Finale. Ausnahme sind die, die sich für die Olympischen Spiele qualifiziert haben, die kriegen quasi einen Rabatt an Rennen, die sie machen müssen. Es gibt für die ersten 7 Rennen Punkte, und zwar 35 für den Sieg, 25 für Platz 2, also da 28, Entschuldigung, 35, 28, 25, 22, 20, und dann staffelt sich das so langsam runter. Und beim Finale gibt es, glaube ich, 50 für den Sieg.
Genau, und da war irgendwie die doppelte Punktzahl.
Genau, und einbringen kann man, muss man auf jeden Fall, oder sollte man das Finale und 3 der anderen 7 Rennen, ja, also gewertet werden die besten 3 Rennen plus das Finale. Das heißt, wenn ich jetzt 4 Rennen gewinne, ist der 4. Sieg zwar die $25.000 Preisgeld wert, aber eben nicht die Punkte, weil die werden nicht berücksichtigt, weil ich ja schon 3 Siege habe. Und die maximale Punktzahl, die man erzielen kann, ist eben 3 mal 35, wären 105 plus den Finalsieg. Und von den bisherigen Rennen gab es eben die Idealpunktzahl von 70 für 2 Siege. Das hat aber niemand geschafft.
Niemand geschafft, genau. Aber da könnte ich mir halt vorstellen, also einmal könnte es für die Athletinnen dann relativ eng werden nach hinten, wenn es darum geht, genügend Rennen einzubringen. Und dann halt wirklich, ich glaube, es ist immer so die Frage, auf welchem Platz sie dann eventuell aussteigen. Dann ist natürlich auch vage zu sagen, auf welchem Platz sie dann ins Ziel gekommen werden, wie viele Punkte jetzt gegeben. Vielleicht sind dann am Ende irgendwie 4 Punkte für den 17. Platz oder so nicht extrem entscheidend, aber wenn es eventuell so ist, dass ich auf der Laufstrecke bin, da auf dem 5. Platz liege und dann sage ich, oh, ich schaff's nicht mehr oder weiß ich, welche Gründe mich zum Ausstieg zwingen, dann könnte es schon sein, dass diese Punkte einfach am Ende extrem viel Geld wert sind.
Ja, ich glaube, es wird am Ende relativ egal sein, ob ich für ein Rennen 7 oder 9 oder 0 oder 7 Punkte bekommen habe, was den Weltmeistertitel betrifft. Aber es gibt ja auch in der Saison schon die Qualifikation fürs nächste Jahr. Die Top 10 werden im nächsten Jahr dann eben berücksichtigt. Und wenn mir da am Ende 3 Punkte fehlen, weil ich ausgestiegen bin, dann kann das verdammt ärgerlich werden.
Einmal das und wahrscheinlich, wie du sagst, wird dieses Aussteigen nicht darüber entscheiden, wer Weltmeister wird oder wer Zweiter wird, sondern es wird auch darum gehen, ob ich eventuell 10. oder 12. im Gesamtranking bin. Und das wird dann auch einfach wieder im Preisgeld sich widerspiegeln. Ja. Also und auch einfach die PTO-Punkte, die ich absahen kann. Also bei den Frauen war ja dieses Mal einfach eine extrem hohe Strength of Field, die ja aus den 5 besten Athletinnen oder Athleten berechnet wird.
Und dadurch, genau, da müssen wir jetzt einmal unterscheiden. Es gibt einmal die T100 Triathlon World Tour mit diesen klaren Punkten. 35 für den ersten oder die erste, 28 und so weiter. Staffelt sich das runter. Und dann gibt es eben noch die, ich sag mal, Weltrangliste, ja, die eben nicht nur durch die Platzierung entsteht und nicht nur durch die Rennen der T100 Triathlon World Tour, sondern eben auch durch Rennen wie Rot und so weiter. Ganz viele Rennen. Und da ist die Punktevergabe deutlich komplizierter, weil eben solche Faktoren wie die Stärke des Feldes eine Rolle spielen.
Genau, Punkteverteilung dann extrem schwer, kann man sich mit Thorsten Radde von Tree Rating unterhalten.
Ja, es gibt 2 Leute in Deutschland, die das verstanden haben, das sind Thorsten Radde und Nils Fieshardt. Ja, genau. Nils Fieshardt redet gerade den ganzen Tag auf Mallorca auf dem Rad darüber, wenn die Leute fragen. Und Thorsten Radde ist quasi der Vater dieses Ganzen oder Mitgründer des Punktesystems.
Genau, aber da ist es einfach so, dass die ersten 5 Athleten oder Athletinnen jeweils quasi die Strengths of Field vorgeben und dann aufgrund der erreichten Zeit und Abstände etc. sich die Gesamtpunktzahl für das einzelne Rennen ergibt. Und diese Punktzahl vom Rennen geht ja dann auch in diese Weltrangliste ein und aufgrund der Weltrangliste gibt es ja dann auch nochmal Athleten oder Athletinnen, die dann quasi fürs nächste Jahr in Frage kommen. Wenn man sich eben dieses Frauenfeld jetzt anguckt, gab es einfach extrem viele PTO-Punkte, dadurch, dass das Strength of Field sehr hoch war.
93,53.
War die Strength of Field. So hoch gab es bis jetzt noch keine Strength of Field. Also es war, wenn man es so sieht, die höchste Stärke oder Stärke des Feldes, die es jemals in der Geschichte dieses Systems gab. Und wenn man dann halt einfach mal schaut, Ashley Gentle ist, glaube ich, mit ungefähr 100 Punkten oder knapp 100 Punkten rausgegangen. So viele wird kein Athlet und keine Athletin außerhalb einer T100-Serie erreichen, dadurch, dass niemals die Top 5 oder Top 6, Top 7 Athletinnen am Start sein werden außerhalb der T100-Serie. Wenn man jetzt zum Beispiel einmal auf die Männer schaut, wir nehmen uns einfach schon mal die Männer, ist es so, dass ich glaube, Sam Long beim Rennen in Oceanside, da wurde er 2. und das Rennen war quasi ein Wochenende davor. Und beim Rennen in Oceanside hat er ungefähr 88 Punkte bekommen. Und diese 88 Punkte gab es jetzt quasi für den 6. Platz. Also das ist einfach mal vom Verhältnis. Ich muss quasi bei einer Ironman Pro Series, wo wirklich ein richtig starkes Feld mit Lionel Sanders, auch Sam Long, dann Maximilian Sperl. Es gab ja wirklich einige, die da wirklich eine richtig hohe Leistung gebracht haben. Und wenn man sich überlegt, dass ein Sieg noch nicht mal so viel wert ist, wie dann quasi ein sechster Platz oder so im Rennen von der T100-Serie, da werden sich schon alle versuchen, strecken zu müssen, um überhaupt da reinzukommen und richtig Punkte zu sammeln, wenn es quasi um diese Weltrangliste geht und dann auch um die Attraktivität der T100-Serie.
Ja, das Ganze ist so kompliziert, dass es immer einige Tage dauert, bis das Ganze ausgewertet ist. Wir warten auf ein Update. Aktueller Stand im Moment dieser Aufnahme ist nach wie vor der 25. März. Das heißt, da sind sowohl Oceanside als auch Singapur noch nicht eingeflossen. Ganz oben steht aktuell noch Anna Haug vor Ashley Gentle und Lucy Charles-Barclay, aber ich denke mal, da wird sich jetzt etwas ändern.
Da wird sich ein bisschen was verschieben, genau.
Genau. Wenn wir auf die Gesamtwertung der Weltmeisterschaftsserie schauen, da ja, ist es sehr eindeutig, zweimal zweiter Platz, sind zweimal 28, sind 56 Punkte für Lucy Charles-Barclay. Ja, das ist also von den 70 Punkten, die man maximal hätte erreichen können, 56. Und wenn man sieht, wie groß die Lücke dahinter ist, sieht man nämlich, danach kommen die beiden Siegerinnen, India Lee aus dem Rennen aus Miami und Ashley Gentle aus dem Rennen aus Singapur, die jeweils für den Sieg 35 Punkte bekommen haben. Lucy Charles-Barclay also schon mit einem Rennen mehr in der Wertung. Damit aber auch mit einem potenziellen Streichergebnis weniger. Ne? Und wenn jetzt Ashley Gentle so weitermacht, wie sie es hier gezeigt hat, und demnächst nochmal irgendwie 35 Punkte holt, dann ja, könnte es natürlich sein, dass Lucy Charles-Barclay weiter oben bleibt, weil sie wieder 28 Punkte holt oder so, aber dann hat Lucy Charles-Barclay schon drei Rennen drin und Ashley Gentle kann eben, ja.
Ja, man sieht ja an der Punktevergabe einfach, wie viel wert so ein Sieg ist. Es sind 7 Punkte Unterschied von Platz 1 bis auf Platz 2. Das ist einfach wirklich enorm viel. Der Sieg ist sehr, sehr, sehr viel wert. Und so kann es sein, dass zum Beispiel eine Athletin oder ein Athlet, der immer Zweiter wird oder so, am Ende dann nicht ganz oben steht, wenn es jemanden gibt, der eventuell dann 2 Siege mehr auf dem Konto hat, aber eventuell auch mal außerhalb der Top 3 war. Das ist dann natürlich so eine Frage, was am Ende dann eventuell mehr wert ist, immer auf dem Podium zu stehen oder eventuell zweimal zu siegen. Aber dieses Punktesystem zeigt auch einfach, dass zum Beispiel Athletinnen, wenn wir jetzt bei den Frauen bleiben, wie zum Beispiel Hayley Schurer, die aktuell auf Platz 5 liegt der Rangliste, die hat 30 Punkte und ist als Wildcard-Gewinnerin oder als Wildcard-Aktive mit in Miami gewesen und jetzt auch in Singapur, hat zweimal solide Rennen gemacht.
Siebter und achter Platz, ja.
Siebter und achter Platz hört sich jetzt nicht extrem stark an, aber aufgrund des siebten und achten Platz spürt sie sich einfach mal in der Gesamtwertung mit einmal 16 und einmal 14 Punkte auf den fünften Platz und liegt vor einigen anderen, wie zum Beispiel Paula Findlay. Gut, sie hat erstmal ein Rennen, aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen ja, so die Punkte sammelt wie so ein Eichhörnchen, dann kannst du da auch ganz schnell mit nach oben kommen im Gesamtranking. Also Anna Reichmann zum Beispiel hat auch 18 Punkte jetzt einfach erreicht, dadurch, dass sie den sechsten Platz hatte.
Klar, liegt damit auf Platz 14.
Liegt damit aktuell auf Platz 14, weil sie auch nur ein Rennen reinbringt. Mhm. Ist dann aber halt auch so die Sache, dass die Athletinnen dann einfach darauf hoffen müssen, dass sie weiterhin mit Wildcards belohnt werden, weil anders ist es so, dass diese Athletin, dadurch, dass sie keinen festen Vertrag haben, auch nicht mehr zu den Rennen dazukommen können, wenn alle Athletinnen am Start sind.
Und das ist immer dann die Frage, wonach werden diese Wildcards verteilt? Ja, hat eine Anna Reichmann jetzt vielleicht davon profitiert, dass die beiden gesetzten Deutschen nicht dabei waren, Deutschland aber ein wichtiger Markt ist? Fragezeichen. Wie gesagt, jetzt haben wir erstmal eine deutsche Frau im Ranking mit Anna Reichmann auf Platz 14. Nachdem wir ja beim Auftaktrennen keine Deutsche am Start hatten. Insgesamt sind 31 Frauen inzwischen gestartet, 6 davon ja, bei keinem Rennen ins Ziel gekommen. Ganz oben, wie gesagt, momentan Lucy Charles-Barclay vor Ashley Gentle und India Lee. Und auch Lucy Byron kommt aus Großbritannien, das heißt 3 Britinnen und eine Australierin in den Top 4. Und wir arbeiten uns so langsam dann von Platz 14 nach oben und sind sehr gespannt auf die Einsätze von Anna Haug und Laura Philipp.
Auf jeden Fall, zumal das nächste Rennen ganz andere Bedingungen hat mit San Francisco. also einmal Wasserbedingungen werden auf jeden Fall kein Badewannengefühl werden im Pazifik. Und auch die Radstrecke, gut, die Radstrecke in Singapur, würde ich sagen, war auch nicht unbedingt sehr leicht, sondern mit den harten
Viele Antritte,
enge Kurven. Die Brücken haben richtig harte Anstiege gehabt. Also hat man gesehen. Dass Fahrer und Fahrerinnen, die da zum Beispiel zwei Kettenblätter hatten, teilweise auch auf den Rettungsring gegangen sind. Das darf man nicht vergessen. Aber San Francisco wird da wahrscheinlich auch mit einem ziemlich harten Radkurs um die Ecke kommen, hoffe ich mal. Auf jeden Fall könnte es bergig werden. Und damit wird es interessant, wie die starken Radfahrer und Radfahrerinnen da auf jeden Fall auch wieder unterwegs sind. Und mit Laura Philipp und Anna Haug dann auf jeden Fall auch zwei Deutsche mindestens mit am Start.
Ja, so viel, glaube ich, können wir sagen zu den Frauen.
Richtig.
Schauen wir zu den Männern. Wir haben ja letzte Woche, Nils und ich, an dieser Stelle gesagt, wir trauen uns nicht, irgendeinen Tipp abzugeben, weil es so, so schwer ist. Ich glaube aber, wenn wir gemusst hätten, hätten weder Nils noch ich Juri Köhlen als Sieger ins Spiel gebracht.
Das hätte ich auch nicht gemacht. Ich gefühlt war Sam Long so ein Tipp, der auf jeden Fall aufs Podium sollte, aus meiner Sicht. Mhm. Genau, Juri Köhlen, der Niederländer, hat sich mit der Wildcard eben auch in Miami und Singapur jeweils ins Feld geschoben. In Miami hat er halt auch schon eine extrem gute Leistung gezeigt. Da wurde er Vierter. Auch über alle Disziplinen hinweg eine sehr konstante Leistung. Dass es jetzt in Singapur dafür reicht, dass er da alle schlägt, hätte ich auch nicht gedacht. Man muss aber auch sagen, durch seine Leistung in Miami war es jetzt nicht eine extreme Überraschung, dass er auf jeden Fall nach vorne läuft. Mhm. Aber der Sieg, würde ich auch sagen, schon sehr interessant. Zumal man so ein bisschen mal seine Zeiten angucken muss. Ich meine, er hatte schon ein paar Mal ganz gute Rennen. Letztes Jahr hat es zum Beispiel angefangen mit der Challenge Barcelona und Challenge Mallorca, die er jeweils gewonnen hat. Und bei der 73-Weltmeisterschaft zum Beispiel im vergangenen Jahr in Lahti wurde er Sechster. Aber da war es immer so, er ist ein ganz guter Schwimmer, also kommt eigentlich so mit gar nicht so viel Abstand auf die Spitze aus dem Wasser. Und dann war es aber so, dass er in den vergangenen Jahren eher auf dem Rad dann nicht ganz so die Über- oder Top-Performance gebracht hat, dass er damit eventuell irgendwie einen rennentscheidenden Schritt machen konnte. Und das war jetzt hier in Singapur komplett anders. Also er ist ja dann ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach vom gesamten Feld davongefahren. Mika Not, mit dem hat unser Kollege Bengt Lüttke gesprochen, hat gesagt, dass er da schon Wattwerte auf dem Display stehen hatte, wo er sich gewundert hat, dass er nicht hinter Juri hinterherkommt. Hm. Und man muss halt schon dazu sagen, Juri Köhlen hat einfach mal die zweitschnellste Radzeit des gesamten Feldes. Also er ist nur 4 Sekunden langsamer gefahren als Sam Long.
Ja.
Der die schnellste Radzeit hatte.
Wenn wir kurz noch bei Sam Long bleiben, wir haben eben über diese enorme Spreizung beim Frauenrennen gesprochen, beim Schwimmen von 7 Minuten. Bei den Männern ist es ungefähr die Hälfte, nur 19 am Start. Wir hatten ja noch prominente Ausfälle. Magnus Ditlev als Sieger der Miami T100 war so ein bisschen als Mitfavorit angereist, hat dann einen blöden Radsturz gehabt, ja, stand da eben mit getapten oder mit unterstütztem Arm am Mikrofon und konnte nicht starten. Es gab noch einen Ausfall in der Rennwoche durch den Spanier Javier Gomez. Wir haben letzte Woche viel geredet über ein mögliches Duell zwischen Javier Gomez und Alistair Brownlee. Es ist nicht dazu gekommen. Javier Gomez hat in der Woche erfahren, dass seine Mutter schwer krank ist, hat die Veranstalter darum gebeten, ihn quasi deswegen aus dem Vertrag zu entlassen für dieses Rennen. Er ist nach Hause geflogen und so wie ich es mitbekommen habe, am Renntag ist seine Mutter dann auch gestorben. Er konnte dabei sein und ich glaube, das ist dann auch das deutlich, deutlich, deutlich wichtigere Event. Da wünschen wir ihm viel Kraft, damit jetzt umzugehen. Und Alistair Brownlee, Ja, letzte Woche haben wir uns ein bisschen lustig gemacht, dass der wieder irgendwie nicht ins Ziel kommt. Diesmal war es nicht die Hitze, sondern eine Verletzung, die er sich bei einer umstrittenen Szene zugezogen hat, als er nämlich mit der sechstschnellsten Radzeit nach dem vierten Schwimmen vom Rad gestiegen ist und die Dismount Line schneller kam, als er wollte.
Ja, da muss man sich ja eigentlich so ein bisschen fragen, also es ist ja eine Zeitstrafe, die im T100-Format oder wenn man dann auch bei der Langdistanz ist, komplett unnötig ist.
Ja.
Also beim Getümmel bei einer olympischen Sprint oder Supersprint könnte ich es vielleicht noch verstehen, dass da wirklich bis aufs Äußerste genommen gegangen wird und dann mit Vollspeed in die Wechselzone gerannt wird. Ein Schritt früher runter und nicht mit dem Fuß auf die Dismount-Line, alles wäre in Ordnung. Aber beim Absteigen ist er halt direkt mit dem Fuß auf die Linie getreten und hat sich, so wie es in den Fernsehbildern aussieht, ja, anscheinend das Pedal seines Fahrrads in die Ferse gezogen oder ist mit dem Rad reingekommen, dabei umgeknickt. Am Anfang sah es ja auch erstmal alles gut aus auf der Laufstrecke.
Ich habe noch eine Anmerkung zu den Wechseln überhaupt. Und zwar reden wir hier über die absolute Weltspitze. Und da wird jedes Watt im Windkanal, beim Bikefitting, überall ausgereizt bis zum geht nicht mehr mit dem Material. Aber diese Unterschiede, vor allen Dingen beim Aufsteigen aufs Rad, die man sehen konnte, die sind eklatant und die können eben auch dazu führen, ob ich nun einen Anschluss kriege auf dem Rad oder nicht. Ja, also da sahen manche Wechsel, vor allen Dingen vom Ausgangs der ersten Wechselzone, vom Schwimmen aufs Rad, sahen olympiareif aus. Ja, und manche sahen wirklich aus wie im Breitensport. Da schiebt man sein Rad, hält an. Und dann stellt man einen Fuß auf den einen Schuh und dann schwingt man das Rad so ein bisschen an und das Bein hinten rüber und ne, und andere, die machen das einfach ohne Zwischenstopp. Ja, das ist wie der Unterschied beim Kraulschwimmen zwischen einer Handwende und einer Rollwende. Und das hat mich wirklich gewundert auf diesem Niveau, dass es da noch so, ich sag's jetzt mal hart, eklatante technische Defizite gibt bei einigen Leuten.
Also man kann ja einfach mal gucken, Sam Long zählt ja zu einem der Athleten, die den Wechsel wirklich nahezu perfektioniert haben. Also er hat ja über viele Rennen eine der schnellsten Wechselzeiten. Beim Fahrradfahren weiß ich gar nicht genau, wie er da vom Schwimmen aufs Radfahren, wie er da raufspringt oder ob er überhaupt raufspringt. Aber auf jeden Fall schafft er es, seine Wechselzeiten gering zu halten, egal wie er aufs Rad kommt. Aber einfach mal, um zu zeigen, wenn er für die erste Wechselzeit, und er war jetzt nicht unbedingt der Schnellste aus dem Wasser, er ist ja aus dem Wasser gekommen, hat den Blick nach hinten geworfen, ob da noch irgendjemand kommt, hat eine Minute 20 gebraucht. Bradley Wise zum Beispiel, der Südafrikaner, der am Ende Zwölfter wird, braucht einfach mal 1,43. Das sind 23 Sekunden, die Sam Long einfach nur durch den Wechsel ihm gegenüber gut macht. Und dann auf dem zweiten Wechsel vom Fahrradfahren zum Laufen braucht Sam Long 35 Sekunden. Bradley Wise braucht 53. Also das sind einfach mal schon fast eine Minute, ja, wenn man es so ganz extrem nimmt, fast eine Minute, die er nur durch diese beiden Wechsel gewinnt. Und eine Minute schneller auf 18 Kilometern laufen, das ist schon in der Weltspitze dann auch eine ganz schöne Menge.
Ja. Ne? Was man da sagen kann, ist, die Wechselzeiten zwischen Männern und Frauen sind relativ ausgeglichen. Also das, was wir an technischen Defiziten gesehen haben, betrifft Teile sowohl des Frauen- als auch des Männerfeldes. Ja, es gibt auch welche, die es richtig gut beherrschen. Das Ganze war beim Männerrennen ein bisschen schwerer sichtbar, weil es einen technischen Vollflop gab, und zwar gab es bis ins weit ins Radfahren rein, ist das Timing-System ausgefallen, wo man sich natürlich auch wieder fragen darf, hey, liebe PTO, Timing ist Standard bei jedem Triathlon und ihr versprecht einfach die allergrößte Show, die man sich vorstellen kann, dann darf sowas nicht passieren. Ja, ich meine, niemand ist ohne Fehler, aber wir müssen die PTO einfach nach wie vor immer an dem messen, was sie versprechen. Und da muss ich ehrlich sagen, es war vieles besser als in Miami. Ja, es lief vieles flüssiger, die Grafiken waren besser und so weiter, aber wir sind immer noch nicht da, was man uns versprochen hat. Und wir können immer wieder noch weiter hoffen auf die großen Rennen, sage ich jetzt mal, an etablierten Locations wie Escape from Alcatraz in San Francisco und in London zum Beispiel stattfinden. Ja, und da können wir einfach uns positiv freuen auf die Dinge, die da noch kommen werden. Es hat durchaus Längen, dieses Format, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und wenn man die nicht schließt durch Entertainment in welcher Form auch immer, dann wird man gerade zu so Frühmorgenszeiten auch nur den harten Kern der Triathlon-Szene erwischen. Und man braucht aber mehr, um das Produkt wirtschaftlich nachhaltig zu machen. Ja, und das ist nach wie vor die große Sorge, die ich bei der T100 Triathlon World Tour habe, dass das Ganze noch nicht wirklich nachhaltig ist, weil ich das Geschäft noch nicht sehe.
Ja, für mich ist es auch so. Also man muss als Zuschauer, finde ich, also es sind ja immer noch irgendwie 3,5 Stunden, eventuell mit einem kleinen Vorbericht, Nachgang sitzt man 4 Stunden davor. Wenn man es jetzt so hat wie in Singapur, dann sind es einmal 4 Stunden Samstag, 4 Stunden Sonntag. Miami waren es dann 8 Stunden eigentlich am Stück so ungefähr. Das ist auch eine lange Distanz, finde ich auch. Also es muss irgendwie... Man muss irgendwie dahin kommen, dass die Rennen, gerade wo es nur 20 Athletinnen und Athleten sind, nicht so in die Länge zieht. Beim Radfahren, wenn da nichts passiert, gibt es einfach teilweise überhaupt nichts zu berichten. Ich finde auch, dass die Grafiken um weites besser werden müssen, damit der Zuschauer vor dem Fernseher auch irgendwie so dieses Gefühl vom richtig Mitfiebern hat. Also eigentlich muss er ja gecatcht werden, um da richtig Teil von dem Ganzen zu sein. Und das, finde ich, fehlt irgendwie noch so ein bisschen. Also klar, Stimmung an der Strecke, man hat jetzt in Singapur gesehen, catcht einen auch schon noch mal so ein bisschen mehr. Richtung Ende der Laufstrecke waren ja schon mal ein paar Zuschauer da, die stehen geblieben sind. Das hat ja in Miami komplett gefehlt. Aber ich meine, alle Athleten haben einen GPS-Tracker mit an Bord, der Daten senden soll. Und dann muss es einfach irgendwie möglich sein, dass ich zum Beispiel bei einer Aufholjagd von Ashley Gentle gegenüber Lucy Charles Barkley sehe, wie viel schneller läuft sie, wie lange braucht sie eventuell, um das noch zu schließen. Oder wie schnell muss sie laufen, damit sie im Ziel vor ihr ist. Das sind alles Grafiken, finde ich, die das Rennen wesentlich interessanter gestalten könnten. Natürlich braucht es dafür wieder auch Manpower, die da das irgendwie alles mitmachen, aber irgendwie nur so eine zeitliche Grafik, die teilweise auch nicht unbedingt mit dem Live-Bild passt, weil dann schon wieder Athleten sich gegenseitig überholt haben und die Grafik an der Seite immer noch hinterherhängt, finde ich, sind einfach so Sachen, gerade wie du sagst, wenn es so ist, dass die PTO sich eben mit Sachen wie der Golftour oder sonst irgendwas messen will, dann passt es da irgendwie noch
nicht. Ja, und dann als einzige Metrik weiterhin diese unsägliche Relation der aktuellen zur maximalen Herzfrequenz, wenn das Einzige ist, was man bieten kann heutzutage, zumal auch da, Sam Renouf hat im Interview vor der Saison gesagt, wir sind mit Technologieanbietern da im Gespräch und wir werden ganz tolle Metriken haben und es ist weiter nur, der eine läuft mit 80% der maximalen Herzfrequenz, der andere mit 88% und dann ist es den Reportern überlassen, da irgendwas raus zu analysieren und niemand weiß, woher kommt diese maximale Herzfrequenz, hat man alle Athleten durch den gleichen Test laufen lassen oder durften die alle in irgendeinem Formular was ausfüllen? Es ist einfach nicht 2024 Niveau. Sorry.
Auch Wattwerte beim Fahrradfahren. Gerade wenn so eine Attacke wie von Juri Kühlen kommt, dass der an der Brücke wegzieht, dann möchte ich gerne Wattwerte sehen. Wie viel Watt tritt Juri, wie viele Watt tritt Mika? Warum kann der jetzt da wegfahren? Ja. Also das wären einfach so Sachen, die sich noch entwickeln müssen, man da sehen kann, ob es funktioniert. Ich meine, auch allein so ein paar Sachen wie zeitlicher Abstand, wer fährt in welcher Gruppe, so wie es bei der Tour de France ist. Ich meine, eine Tour de France ohne irgendwie eine zeitliche Grafik wäre auch noch langweiliger, als es eventuell dann schon ist. Aber da ist auf jeden Fall wohl Verbesserungsbedarf.
Jetzt hast du den Namen erwähnt, Mika. Das ist einer, der ohne diese ganzen Metriken rauskommt, sogar ohne Uhr läuft. Mika Not, bester Deutscher auf Platz 6, vor Frederik Funk, der 9. geworden ist. Rico Bogen hatte vorher schon gesagt, ich habe schon Trainingslager gebucht und so. Das ist ein Rennen, wo ich meine Wildcard ziehe, wo ich aussetze. Da trainiere ich lieber auf die Rennen, die kommen. Für Frederik Funk, der Saisoneinstand, der hatte ja schon gesagt, mir ist Miami nach der kurzfristigen Verkündung einfach zu früh. Das passt nicht in meinen Aufbau. Mika Not mit der Wildcard. Wieder einer, der bewiesen hat, hey, Wildcard, Heißt nicht, ich werde 18.
So ist es. Kai Smith, ja genauso, der wurde 5. Auch mit einer Wildcard drin, aber Mika Not hat einfach gezeigt, dass er ja eigentlich mit zur Weltspitze gehört. Also die letzten Jahre ist es ja auch schon so ein bisschen, oder hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass er da wirklich dazu gehört. Natürlich bis jetzt nur wenig Rennen gemacht, auch verletzungsbedingt wenig Rennen gemacht, aber im vergangenen Jahr dann eben die Asian Open gehabt, wo er auch schon mit einer Wildcard gestartet ist, dort auch lange Zeit sich gut präsentiert hat und dann auf der Laufstrecke mit starken Magenproblemen aussteigen musste, oder nicht aussteigen musste, aber mit starken Magenproblemen halt sich gerade noch so ins Ziel gerettet hat. Dieses Jahr wird er 6. und ich würde sagen, Schwimmen, Radfahren extrem gut präsentiert, voll im Feld mit dabei, auch beim Radfahren ja häufig die Verfolgergruppe mit angeführt und da das Rennen mit diktiert. Und wie du gesagt hast, dann auf der Laufstrecke eben ohne Uhr auf die Laufstrecke.
Dazwischen lag noch der schnellste zweite Wechsel von allen.
Genau, 32 Sekunden. Und da war es dann so, dass er auf der Laufstrecke, fand ich, auch richtig gut taktisch agiert hat. Also es war ja Kai Smith, Alistair Brownlee und Mika Not, die drei Verfolger von Juri Kuilin. Und da war es dann so, dass da schon gesehen hat, Alistair Brownlee musste am Anfang ein bisschen abreißen lassen im Wechsel, weil er einfach eine längere Wechselzeit hatte. Dann sind der Neuseeländer und Mika Not eben zusammen vorne gelaufen. Mika Not hat dann nach einer Weile die Führung übernommen. Alistair Brownlee war ja zwischenzeitlich auch mit dran, wurde dann von den Kommissaren rausgenommen, um seine Zeitstrafe abzusitzen, die er erst gar nicht so direkt wusste. Und es sah ja lange Zeit so aus, als ob er da eventuell Dritter wird. Dann sah es so aus, nachdem Peter Hemerick ihn überholt hat, dass er auf jeden Fall den 4. Platz machen kann. Und auf einmal sieht man dann ja nur noch die Berichterstattung. Die ersten drei sind im Ziel und auf einmal kommt der Brite David McNamee um die Ecke. Und dann denkt man, okay, den hat man die ganze Zeit gar nicht gesehen.
Zweitschnellste Laufzeit.
Zweitschnellste Laufzeit, genau. Mhm. Hat sich da wirklich beeindruckend im Feld da zurückgemeldet. David McNamee ist ja auch nicht mehr, oder ist einer, den quasi so international immer gar nicht so groß irgendwie mit dabei ist. Aber wenn er dann mal da ist, hat er schon ganz gute Lichtblicke. In Miami hat er auf jeden Fall einen Did Not Finish stehen. Und dann kam Kai Smith ins Ziel als 5. Und dann war schon so der Gedanke, oha, was ist mit Mika Not? Weil Mika Not ist ja wirklich die ganze Zeit irgendwie alleine auf Platz 4 gelaufen. Dann als 6. ins Ziel gekommen. Und im Nachgang war es einfach so, dass er extreme Probleme mit dem Oberschenkel bekommen hat. Sodass er da seine Pace gar nicht mehr weiterlaufen konnte und eben noch 2 Plätze verloren hat. Aber gezeigt hat, dass er da eben mit dem 6. Platz und der Performance, die er so über alle 3 Disziplinen zeigt, wirklich zur Weltspitze gehört und da komplett seinen Platz eigentlich verdient hat.
Ja, also man muss sagen, die Leistungsdichte auch auf dem Rad hoch, ja. Wir kennen es aus früheren Rennen, dass ein Frederik Funk, der jetzt nicht der Top-Schwimmer in einem solchen Feld ist, dass der auf dem Rad auch mal schnell nach vorne durchfährt. Jetzt die 9 schnellste Radzeit nur, aber auch jetzt nicht so gigantisch hinter der Spitze, ja, dafür, dass es ein Rennen mit Windschattenverbot war, 3 Minuten, ja, ne, unter diesen extremen Bedingungen, aber die Spitze fährt halt weg, ne, und dann ist auch für einen Frederik Funk da kein Land mehr zu gewinnen.
Ja, Windschattenverbot sagst du so ein bisschen. Gerade beim Männerrennen hat man häufig das Rot des Race Rangers aufblitzen sehen.
Ja.
Ich habe ja vor einer Woche geschrieben, als der Ironman 73 Oceanside war, dass ich es gut fand, wie die Kampfrichter da eben mit Augenmaß bewertet haben, gerade als es da in den Anstieg ging und dort wirklich so ein Riesenpulk zusammen war. So muss ich sagen, fand ich sie jetzt doch schon ein bisschen zu auffällig, dass sie da so so viel haben laufen lassen, was beim Fahrradfahren anging, da hätte ich gedacht, dass eventuell schon mal eine Zeitstrafe ausgesprochen wird. Mhm. Zumal es ja wirklich beim Fahrradfahren darum geht, wirklich Watt zu sparen oder Kraft zu sparen. Und dann wurden aber eben Zeitstrafen wie eben die Dismount Line oder eben der liegengelassene Swimskin von Sam Long mit 30 Sekunden bewertet. Natürlich sind es auch Regularien, aber jetzt ein liegengelassener Swimskin oder eine übertretene Dismount Line oder auf eine getretene Dismount Line bringen dir nicht so viel wie die ganze Zeit irgendwie 2 Meter weniger im Windschatten zu fahren oder so. Ne? Und das sind, finde ich, ist so eine Sache. Da muss vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf geachtet werden, gerade wenn es für den Zuschauer so offensichtlich ist. Natürlich ist es so, dass der Race Ranger, und das muss man ja dazu sagen, nun Hilfsmittel ist. Es ist ja nicht so, nur weil es rot aufblinkt, direkt die Strafe ausgesprochen wird. Aber gerade wenn da die Schiedsrichter nebendran fahren und eventuell immer die rote Lampe leuchtet, dann muss man vielleicht überlegen.
Ja, da stellt sich wieder die Frage, ist eine 20-Meter-Regelung durchsetzbar in einem so hochklassig dichten Feld? Ja, das ist eine Diskussion, die werden wir sicher an anderer Stelle nochmal führen. Meine Prognose ist ja jetzt nur halb eingetreten. Ich habe ja im Februar, als wir unsere 10 Thesen zur Saison aufgestellt haben, gesagt, wir werden Zeitstrafen sehen bei der PTO und die werden perfekt inszeniert sein, weil sie Teil der Show sind. Ja, wir haben 2 Zeitstrafen jetzt mal gesehen, aber nicht wegen Draft, sondern wegen kleinerer, minimaler Vergehen, einmal der Swim-Skin und einmal das Übertreten der Dismount-Line. Und an der perfekten Inszenierung, auch da kann man noch arbeiten, wenn man dann irgendwie so ein Bild sieht, wo der Kopf abgeschnitten ist.
Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo auf jeden Fall noch geguckt werden muss. Ich glaube, eine 20-Meter-Regel ist schon durchsetzbar, gerade nur bei 20 Athleten, aber es ist halt die Frage, ob bei so einem Kurs, wo doch viele enge Kurven sind, starke Anstiege, wo sich schon häufig zusammenschiebt, ob es dann richtig ist, dass so bewertet wird, wie es jetzt ist, dass eben dann häufig das rote Lämpchen aufleuchtet, aber wir sagen, okay, es ist beim Rausbeschleunigen aus einer engen Kurve oder es hat sich im Berg zusammengeschoben, jeweils mit weniger Vorteil, als wenn ich die ganze Zeit auf einer geraden Strecke die 20 Meter unterschreite. Das ist dann halt so eine Sache, die eventuell dann noch einmal kommuniziert werden muss. Was ich auch noch auffällig fand, und das war ganz unabhängig, ob Männer- oder Frauenrennen, man hat es ja einmal bei Juri Koilen gesehen und einmal auch bei Chelsea Sedaro, dass die Helfer, die sicherlich bemüht sind, es nicht geschafft haben, quasi die Flaschen so zu halten, dass die Athleten es schaffen, quasi die Flaschen zu greifen.
Ja.
Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich war schon kalte Getränke drin oder so. Bei der Luftfeuchtigkeit bildet sich auch direkt Feuchtigkeit auf der Flasche, dann eh schon mal schwieriger zu greifen, aber es sah ja wirklich so aus. Also beide haben ja 5 Flaschen liegen lassen und sind unvollendeter Tatsachen an der an der Verpflegungsstation vorbeigefahren. Da muss man schon eventuell den Helfern nochmal sagen, dass es vielleicht besser ist, die Flasche so nicht so wie auf so einem Tisch zu präsentieren, sondern dem Fahrer so ein bisschen in die Hand mitzugeben und mitzuziehen, dass da auf jeden Fall auch die Chance besteht, für die Athleten die Flasche wirklich zu greifen, weil unter den Bedingungen ist ja schon ein großer Schaden, wenn da die Flasche nicht zu greifen ist.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii 2022 nach dem langen Break, wo man eben auch einen Helfermangel hatte, wo man die Verpflegungsstation auseinanderziehen musste, weil man nicht genug Helfer für die ursprünglich geplante Dichte an Verpflegungsstationen hatte und wo eben auch viele Helfer neu rekrutiert werden mussten, weil durch Corona da einfach ein Bruch da war und die standen da auch so statisch, vor allen Dingen beim ersten Renntag, beim Frauenrenntag. Wir haben dann natürlich dazugelernt und da habe ich auch Fotostrecken, wo ein Athlet eine nach der anderen Flasche verpasst und das ist dann natürlich fatal. Das ist jetzt hier auch so gewesen. Ja, auch da kann man natürlich sagen, Singapur ist jetzt nicht die Traditionstriathlon-Stadt. Auch da kann man sich natürlich überlegen, wo baut man eine Verpflegungsstation hin? Vielleicht mit einer guten Sicht an einer Steigung, die es ja durch die Brücken da durchaus gab, aber bei dem Tempo und der Leistungsdichte funktioniert das einfach nicht statisch. Ja, das ist einfach auch etwas, wo man einem Profiathleten entgegenkommen muss, indem man sagt, wir sorgen für die perfekten Bedingungen, weil bei 32 Grad Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit kann das einfach auch rennentscheidend sein, ob ich eine Flasche kriege oder nicht.
Ja? Du hast auch gesagt, man muss überlegen, wo man sie hinstellt. In Singapur waren sie alle auf der linken Seite. Nicht, dass es eventuell ein großes Problem ist, aber Wenn man davon ausgeht, dass ein Großteil der Athleten eventuell Rechtshänder ist und man schon eher dieses ganze Rechtsfahren gewöhnt ist, so muss man sich vielleicht überlegen, ob man da nicht eventuell auch die Station dann rechts macht, weil einfach so ein Greifen mit der linken Seite wahrscheinlich für die meisten im Rennen überhaupt nicht stattfindet und da eventuell gar nicht so gelernt oder das Gewohnte dann abgegriffen werden kann.
Guter Punkt. Ne? Ja, alles so diese kleinen Stellschrauben und Details.
Aber Mika Not auf jeden Fall Sechster. Sam Long muss ich, oder den kann man ja nochmal so ein bisschen hervorheben, finde ich, wenn man jetzt nochmal aufs Renngeschehen guckt. Ich meine, der ist an dem Wochenende vor den Ironman Oceanside im wirklich auch extrem starken Rennen gefahren. Hat da wahrscheinlich beim Schwimmen wesentlich mehr investiert, hat beim Radfahren alle Karten gespielt und hat dann beim Laufen den Kürzeren gegen Lionel Sanders gezogen. Und im Gegensatz zu wahrscheinlich fast 90% aller Athleten, die jetzt in Singapur am Start waren, kommt er ohne irgendeine Hitzeakklimatisierungsanpassung quasi nach Singapur, ist in Oceanside eigentlich das Rennen gefahren und seine Regeneration sah aus, dass er ins Flugzeug gestiegen ist und eigentlich eine 48 Stunden lange Anreise hatte. Dann quasi von Dienstag bis Sonntag sich an die Hitze angepasst hat oder an die Bedingungen und feiert da einfach nochmal so ein Rennen runter. Hat auch gesagt, dass er beim Schwimmen gemerkt hat, dass ihm viele schnell wegschwimmen und er auch nicht die Chance hatte oder auch gemerkt hat, dass wenn er härter gehen würde, dass es ihm wahrscheinlich auf dem Fahrradfahren und Laufen negativ beeinflussen würde und es sich deshalb dazu entschieden hat, nicht so schnell zu sein. aber da muss man einfach sagen, gefühlt ist er so der Triathlet der Stunde, wenn man ihn weckt, wahrscheinlich immer den zweiten Platz machen kann. So sieht es ja aktuell aus. Interessant wird es, glaube ich, so ein bisschen, wie er seinen weiteren Saisonverlauf wählt, weil, wer weiß, also es waren jetzt 1,5 Minuten Abstand, er hatte auch eine halbe Minute Zeitstrafe, wobei er da auch selber gesagt hat, dass diese halbe Minute ihn nicht ganz so die halbe Minute gekostet hat, weil er dann wieder härter rausgesprintet ist. Auch beim Wiederrauslaufen aus der Strafbox hatte er den höchsten Puls des gesamten Tages. Aber er ist auf jeden Fall einer, glaube ich, den man ziemlich auf dem Schirm haben muss für die Gesamtwertung. Da halt auch einfach wieder interessant, was wir vorhin schon gesagt haben, ein erster Platz ist so viel mehr wert als ein zweiter Platz, weil Sam Long, der jetzt zweimal Zweiter wurde, einmal hinter Magnus Ditlev und einmal hinter Juri Koilen, ist in der Gesamtwertung in Anführungsstrichen auch nur Zweiter, weil Juri Koilen einmal gewinnt, einmal Vierter wird und damit einen Punkt mehr hat als Sam Long.
Ja, ne, das ist deutlich dichter offensichtlich als bei den Frauen. Ein Wildcard-Inhaber auf Platz 1 mit 57 Zählern, Sam Long einen dahinter. Ja, wir haben es jetzt ein paar Mal erwähnt. Der zweite Platz gibt 28 Punkte, der erste 35. Bei Juri Koilen ist es eben die Summe aus 35 und 22 Punkten und bei Sam Long zweimal 28. Und dann kommt schon der erste, der nur ein Rennen reingebracht hat. Ne? Auf Platz 3 Magnus Ditlev mit der Idealpunktzahl aus einem Rennen mit 35 und ja, da kann sich das Blatt dann beim nächsten Rennen in San Francisco schon wieder komplett wenden.
Absolut. Und hier eben auch mit Aaron Royal, der ja als so mit letzter Athlet in die Vertragsathleten gerade noch so reingekommen ist, zeigt einfach auch, dass er mit zwei relativ soliden Rennen, eben 11 und 16 Punkte, sich da aktuell auf Platz 4 bewegt. Denke ich, auch eher ein Athlet, den man da nicht ganz so weit vorne im Blick hatte. Jemand, der aus meiner Sicht auf jeden Fall höher gehandelt wurde, als er aktuell ist, ist Jason West. Also der ist gefühlt, in Singapur hat er es nicht ganz so hinbekommen. Da hat er halt schon gezeigt, er ist beim Schwimmen vorne dran geblieben, hat beim Fahrradfahren viel investiert, ist ja auch lange mit in der Gruppe vorne mitgefahren. Aber vielleicht war es nur unter den Bedingungen, wer weiß es, aber man hat gesehen, dass wenn er so viel beim Fahrradfahren investiert, dass es nicht schafft, seine extreme Laufperformance auf die Strecke zu bringen.
Nee, er lässt sich von Sam Long auf 18 Kilometern 14 Minuten aufbrummen, ne? Also mal komplett hochgegangen.
Genau, komplett hochgegangen. Ist natürlich jetzt die Frage, ob es daran lag, dass es war, weil er beim Fahrradfahren dann so viel mehr drücken musste, um sich eventuell eine bessere Ausgangssituation zu schaffen, oder ob es die Bedingungen waren. In Miami war es auf jeden Fall so, dass er da noch, glaube ich, die zweitschnellste Laufzeit hatte, aber aufgrund dessen, dass er da halt nicht ganz vorne beim Fahrradfahren und beim Schwimmen dabei war, hat es am Ende da halt auch in Anführungsstrichen nur zum 7. Platz gereicht. Genau, in Miami hatte der die schnellste Laufzeit, aber eben halt auch nur die 12 schnellste Radzeit, wo er sich eben gegenüber den schnellsten Radfahrern auch knapp 8 Minuten oder 7 Minuten hat geben lassen.
Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben über die Spitze oben gesprochen, ja, um das vollständig zu machen, nochmal Juri Köhlen vor Sam Long, vor Peter Hemmerich. Aber die letzten 5, das hätten auch die ersten 5 sein können. Da stehen Rudi van Berg, Brett Leweis, Leon Chevalier, Jason West und Clément Mignon. Und auch die Aussteiger, die DNFs, sind eigentlich ein Podium. Das ist Alistair Brownlee, Daniel Beckegaard, Ben Canute und unser Ironman-Weltmeister Sam Laidlaw. Ja, also da sieht man mal, auf welchem Niveau wir uns bewegen und was für ein Drahtseilakt es doch ist zwischen Sieg und Vollflop.
Extremer. Man sieht es ja bei im Laidlaw. Also ich meine, er kommt mit extrem hohen Erwartungen in diese Serie rein. Alle gucken auf ihn. Er ist der aktuelle Weltmeister, Ironman-Weltmeister. In Miami hat er ja schon mit Magenproblemen zu kämpfen, hat das Rennen wesentlich länger durchgezogen als jetzt in Singapur. Aber auch in Singapur versucht er seinen Move zu machen. Beim Schwimmen war es erstmal so, dass er komplett die Orientierung verloren hat, komplett außerhalb der Gruppe geschwommen ist, bis ihm dann hier Ordner oder Wettkampfrichter gesagt haben, wo denn die Strecke ist, dann hat er die Lücke wieder geschlossen. Und dann aber auch beim Fahrradfahren eben wieder die gleichen Probleme gehabt wie in Miami, dass er da eben Magen-Darm-Probleme hatte. Ist auf jeden Fall eine Sache, die er da nachbessern muss. Definitiv keine Leistung oder kein Saisoneinstieg, wie sich ein Ironman-Weltmeister sich wahrscheinlich wünscht. Wenn er jetzt auf Hawaii Ende des Jahres gewinnt, ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Bis jetzt steht es erstmal schlecht da.
Ja, also man sieht da schon gewisse Kräfteverschiebungen, auch wenn wir das Ganze mal global sehen. Eigentlich ist jetzt die Zeit, wo man in den vergangenen Jahren eigentlich immer nur über erste einzelne Rennen wie Oceanside gesprochen hat und die Arena Games Indoor mit tollen Startern. Jetzt gab es die Arena Games dort, die abgespeckt als One-Day-Veranstaltung, als Weltmeisterschaft ohne Serie und auch, das können wir auch sagen, natürlich wahrscheinlich eher Olympia-bedingt mit einem Starterfeld, was jetzt in der breiten Dichte wenig aufsehenerregend war. Es gab tolle Leistungen, tolle Athleten an der Spitze, aber ein Format, was gegenüber einer T100 Triathlon World Tour in der öffentlichen Wahrnehmung schon komplett untergeht.
Komplett untergegangen. Also, selbst wenn Beth Potter da gewonnen hat und mit Cassandre Beaugrand, die zweite geworden ist, ja auch noch eine Top-Athletin der Kurzdistanz auf dem Podium stand, war es so, dass die komplett runtergefallen sind. Wahrscheinlich war es noch ganz gut, dass sie überhaupt mit der T100 am gleichen Wochenende stattgefunden hat, sodass das auf jeden Fall in der Live-Berichterstattung auf Eurosport Erwähnung gefunden hat, dass eventuell noch einige am Abend dann da zugeschaut haben. Aber ja, man muss sich fragen, ob es sinnvoll ist, so viele Weltmeisterschaften zu verteilen. Es blickt ja wahrscheinlich auch kaum ein Triathlet durch, wie viele Weltmeisterschaftstitel denn innerhalb eines Jahres überhaupt gewonnen werden können. Dass das Format quasi von so einem Hallentriathlon ganz spannend ist. Ich meine, wer es beobachtet hat, war es auf jeden Fall so, dass da eine ziemlich gute Stimmung von Zuschauern war. Das ist auf jeden Fall vorhanden.
Olympiabad London, weil die Location ist ja perfekt für sowas.
Perfekt für sowas. Aber gerade im Vergleich mit dem World Triathlon Cup aus Levin, der ja auch ein Hallen-World Cup war, und den Arena Games, muss man sagen, wie ich auch schon im Podcast mit Nils erwähnt hatte, dass so dieses Format aus Levin einfach fast nochmal spannender ist, wenn halt nicht virtuell gelaufen wird. Und auch dieses virtuelle Laufen, man hätte es einfach grafisch besser darstellen können. Also da wurden die Zuschauer auch zu wenig abgeholt. Es waren mal die Zwischenzeiten da, aber man sieht ja noch weniger, wer irgendwie im Kampf ist. Das hat einfach in der Berichterstattung gefehlt und ist halt so ein bisschen die Frage, ob es wirklich unbedingt noch sein muss.
Ja, kann man so sehen. Ne? Ja. Neues Jahr, neue Chance. Ja, also in diesem Jahr, glaube ich, die E-Sport-Weltmeisterschaft, wie sie, glaube ich, zum ersten Mal offiziell auch so hießen, eher von der Wahrnehmung im Zeitstrahl aller Arena-Games-Jahre doch eher am unteren Rande. Und nächstes Jahr vielleicht mit neuen Olympiasiegern. Ja, neues Jahr, neues Glück. Ne?
So ist es.
Ja, so haben wir doch den großen Blick auf das vergangene Wochenende. Übers nächste haben wir schon gesprochen. Ja, du bist live dabei. Ich gucke es mir aus der Ferne irgendwie an von den Ergebnissen her. Und ja, freue mich drauf auf alles, was kommt. Wir haben jetzt so ein bisschen Zeit zum Durchatmen, was die T100 Triathlon World Tour betrifft. 2 Monate gut, bis es dann in San Francisco weitergeht. Und
das bedeutet ja nicht, dass wir uns anders ausruhen können. Also jetzt, letztendlich kommt noch der Ironman Texas, der mit zur Pro Series gehört von Ironman. Dann gibt es noch die...
Mit toller deutscher Beteiligung.
Patrick Langer hat da auf jeden Fall noch einiges wieder an seinem Ego wahrscheinlich auszubügeln, wenn man ihn so ein bisschen nach dem Rennen aus Oceanside gesehen hat. Dann gibt es den Ironman 73 St. George, der auch zur Pro Series gehört. Also ist es so, dass gefühlt kein richtiges Durchatmen kommt. Natürlich ist die T100-Serie so ein bisschen mit einer Pause, aber dafür füllt Ironman jetzt hier die Rennen oder die Wochenenden. Und wenn man dann auch noch auf die Kurzdistanz schaut, kommt das WTCS-Rennen aus Yokohama. Also die Olympischen Spiele rücken auch immer näher. Mhm. Und für Deutschland dann nicht mehr ganz so interessant, aber für manche andere Nationen, wie zum Beispiel Christian Blumfeld und die Norweger, gibt es noch die Nachqualifikation der Olympischen Spiele für die Staffeln.
Ja, genau. Ne? Also du hast es erwähnt, aus deutscher Sicht nicht mehr ganz so spannend. Wir hatten ja noch so ein bisschen auf ein spannendes Duell gehofft zwischen Lasse Priester und Jonas Schomburg um den letzten deutschen Olympiaplatz. Aber dadurch, dass das erste Rennen in Abu Dhabi ausgefallen ist und Lasse Priester beim nächsten Rennen, wo er hätte aufholen können, dann einfach auch einen schlechten Tag hatte, läuft alles darauf hinaus, dass Jonas Schomburg jetzt muss ich gucken, wie ich den Bogen spannen will, ganz vorn sein wird, wie er das auch auf unserer aktuellen Triathlon-Ausgabe ist, die morgen erscheint, ja, die Triathlon 220 ja, da geht es auch um viele Trainingsthemen, da geht es um den Schuhtest, welche Schuhe sind gerade aktuell in, ab morgen am Kiosk, ja, und ansonsten nächste Woche hören wir uns an, wie Valencia war.
Wie Jan Strattmann in Valencia abgeschlossen.
Genau.
Genau. Und ansonsten gibt es ja auch noch den Ironman Südafrika. Also wer sich noch was Längeres geben möchte als Valencia am Wochenende, kann auf jeden Fall nach Südafrika gucken. Da ist Daniela Bleimel am Start.
Und Daniela Rief. In ihrer letzten Saison.
Also sehr spannendes Wochenende auch wieder.
Ja. Danke dir, Lars.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Danke euch fürs Zuhören. Danke an unseren Präsenter Pillar Performance. Wie gesagt, den Rabattcode, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, findet ihr in den Shownotes. Uns findet ihr täglich auf trimark.de mit vielen spannenden Aktionen, Berichten und so weiter. Und dann würde ich mal sagen, schönes Wochenende.
Haut rein, ciao.
Auch wenn es Dienstag ist. Also bis dann, ciao, ciao.